Bevor es losgeht, einmal Werbung in eigener Sache. Bei Lemken sind die Blue Deals gestartet. Das bedeutet, höchste Präzision trifft auf maximale Ersparnis. Wo du am besten sparen kannst, erklärt dir dein Händler vor Ort oder schau unter lemken.com/bluedeals.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Johannes und mir am Montagmorgen zu gewohnter Zeit um 9 Uhr. Moin Johannes, bist du fit?
Ja, guten Morgen Carina. Ja, doch, soweit kann man das eigentlich bejahen. Ich habe allerdings das Gefühl, aber meistens bilde ich mir das, glaube ich, nur ein, jetzt mit dieser Zeitumstellung, das steckt einem doch irgendwie immer in den Knochen. Also ich bin ja sowieso gerne früh unterwegs und früh wach, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich kriege wirklich so eine Frühjahrsmüdigkeit, sobald die Zeit umgestellt wurde, obwohl das, glaube ich, nur Einbildung ist.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass der Körper damit ein bisschen zu kämpfen hat. Das ist ja dann auch eine Stunde früher, die man einfach aufsteht. Und ich finde, also bei mir ist es zumindest immer so am Anfang. Klar, du gehst theoretisch auch eine Stunde früher ins Bett dann ja, aber bei mir war das zum Beispiel auch Samstag auf Sonntag, beziehungsweise auch gestern so, du schläfst ja, also
ja,
du brauchst halt auch eine Zeit, ja, genau, der Rhythmus ist halt einfach ein bisschen raus und dann schläfst halt auch nicht direkt dann ein und von daher ist es bei mir genauso, dann fehlt die Stunde ja irgendwie ein bisschen, aber ich sag ja auch immer wieder, also die Winterzeit ist ja unsere eigentliche Zeit und ja. Ich nehme das immer gerne in Kauf, dass man da mal irgendwie eine Woche durcheinander ist dafür. Es ist aber auch einfach mega, dass es jetzt abends halt, ja, 8:30, 9, glaube ich, ne, bis es so richtig dunkel war. Und das finde ich halt immer schöner. Dann ist der Tag ein bisschen länger abends, da kann man dann noch mal ein bisschen länger schaffen.
Ja, man hätte jetzt aber auch früher, in der alten Zeit hätte man auch morgens länger schaffen können. Früher was schaffen.
Ja, ich bin ja kein Morgenmensch, ne? Also von daher, also für mich ist das auch, wir haben ja heute schon den ersten LKW heute früh jetzt vor der Folge beladen und morgen früh fangen wir auch um 6 an zu beladen. Das ist ja dann eigentlich sogar 5, ne, nach alter Zeit. Und oh ne, wenn mein Wecker so, wenn da eine 6 irgendwie davor steht oder eine 5 noch schlimmer, ich sag's ja immer wieder, ich bin kein Morgenmensch. Deswegen ist es mir das morgens eigentlich egal. Da brauche ich eh immer so ein bisschen, bis ich mal reinkomme. Und ja, es ist ja jetzt auch nicht stockedunkel, ne, wenn man aufsteht. Also gut, heute Morgen war es stockedunkel, ja. Wann bin ich aufgestanden? 6? 6, da war es doch noch sehr dunkel, aber in der Regel stehe ich so früher auch dann nicht auf.
Ja, und dann geht ja jetzt auch wieder schnell, dass morgen es dann auch wieder hell ist.
Ja.
Die Uhrzeit.
Geht sowieso alles so schnell. Ich hab das wirklich auch. Mir hat irgendwer auch so ein lustiges Reel geschickt, wie das ja immer ist bei Instagram zum Thema Zeitumstellung. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall war das wirklich so, dass Samstagabend, dass ich auf einmal dachte, ach ja, stimmt, die Uhr wird ja umgestellt. Also ich bin irgendwie noch gar nicht so, ne, das Ende, also morgen ist der 1. April, wo sind eigentlich diese ersten 3 Monate von diesem Jahr schon wieder hin? Und normalerweise freue ich mich da immer total drauf, wenn es dann heißt, ne, so geil, die Uhr wird umgestellt und wieder eine Stunde länger hell. Und diesmal ist es irgendwie voll an mir vorbeigeflogen. Wenn ich das Reel nicht geschickt bekommen hätte, glaube ich, hätte es auch vergessen.
Also wir hatten das jetzt auch, weil das ist ja jetzt mit den, bei uns ist das eher so ein Thema, wir hatten das mal letztes Jahr, da haben wir das auch nicht so bedacht, dass die Uhr umgestellt wurde, weil bei manchen Kindern ist das ja tatsächlich auch ein Problem, die schlafen dann ja nicht mehr so richtig, weil die dann auch, bei denen ist das ja noch wichtiger mit diesem Rhythmus oder da haben wir das auch, oder wir sind da jetzt auch nicht so hinterher und dann hat uns auch ein Bekannter das geschickt, so, dass wir bitte dran denken sollen, dass jetzt die Uhr bald umgestellt wird, ne? Dann kann, damit die Kinder schon mal leicht darauf vorbereitet werden können, weil da machen ja manche, dann wird quasi wie beim Melken dann auch, die werden die Zeiten ja dann langsam angepasst, hat man, wie ist das denn früher, nee, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, hat man dann, sag ich mal, die Melkzeiten auch schon dementsprechend anpasst teilweise nach der neuen Zeit, damit man nicht so einen harten Cut hat für die Kühe von der Winterzeit auf die Sommerzeit. Das soll man, kann man auch bei Kindern irgendwie so anpassen mit den Schlafenszeiten und so, aber das haben wir auch noch nie gemacht und dementsprechend war ich auch dieses Jahr gut vorbereitet. Ich wusste zumindest, dass die Uhr umgestellt wurde und bin nicht sonntags morgens aufgewacht und habe mich gewundert, warum mein Handy eine andere Uhrzeit hat als mein Wecker. Aber ja, nee, so.
Aber das habe ich gestern auch noch gedacht, oder an die Kuhbauern oder Milchbauern habe ich auch gestern noch gedacht, von wegen Thema Zeitumstellung, weil wir sind auch zu den Hühnern, zum Eiersammeln tatsächlich eine Stunde später gefahren, weil da ja genauso, ne? Ich meine, ja, die gucken ja auch nicht nach der Uhr, sondern ja, nach der Natur. Und da hast du das auch gemerkt, dass ja, die sind halt dann auch in Anführungszeichen die Stunde später dann, ne?
Oder ja,
früher? Ja, doch, später, wir haben ja vorgestellt, ja.
Ja, genau. Ja, und das ist, ja, deswegen war ich da jetzt auch gut vorbereitet. Und nochmal zu dem Thema mit Frühaufstehen. Bist du denn nicht so ein, ich hatte das früher in der Ausbildung, war immer die, auf dem einen Betrieb haben wir immer morgens um 4:30 Schweine geladen, immer einmal die Woche. Und dann ist man aber, danach haben wir dann ganz normal gefrühstückt, um 6:30 gab es immer Frühstück. Und dann hat man doch immer das Gefühl gehabt, dass man schon richtig was geschafft hat am Tag, oder? Den ganzen Tag über hat man dieses Gefühl, ja, auch wenn man nur 2 Stunden eher was, oder ja, 2 Stunden eher dann was gemacht hat, dass man irgendwie also viel mehr produktiver war als sonst. Also das fand ich immer nämlich das Gute daran, wenn man früh aufsteht. Ich meine, merkt man natürlich abends irgendwann, steckt einem das schon irgendwie in den Knochen oder so. Ja. Aber ich finde das immer gut, wenn man morgens schon vorm Frühstück oder so, weißt du, auch auf dem anderen Betrieb mit dem Milchvieh, da haben wir auch immer morgens nach der Stallarbeit gefrühstückt. Und man ist dann immer, das ist irgendwie anders, als wenn man erst frühstückt und dann arbeitet, als wenn man erst arbeitet und dann frühstückt. Also ja, ich mag das irgendwie.
Dann hat man sich das Frühstück schon verdient, ne?
Ja, genau.
Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr für. Ich habe einen Kaffee hier stehen, das muss jetzt reichen.
Oh, das aber, ja.
Naja, das ist aber auch nicht der Frühstücker, davon mal ganz
ja, abgesehen. Das hast du ja schon mal gesagt. Also damals war ich auch nicht so der Frühstücker, aber dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, ist das wirklich schön. Und dann kannst du auch richtig was essen, also, weil du halt ja schon
man hat auch
hast.
Dann Hunger. Also es ja, ist genau. Tatsächlich auch so, dass ich dann auch früher, ich merke das auch, wenn die Zeit umgestellt wird, jetzt egal ob Herbst oder Frühjahr, ich merke das auch mittags, wenn mein Magen dann anfängt zu knurren. Ja. Ne? Wenn du dann eigentlich ja deine feste Zeit hast, ja, wo genau. Es was zu essen gibt, und dann knurrt dir schon der Magen und denkst so, hä, ist doch noch gar nicht so weit, aber ja.
Nach alter Zeit schon. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, spannendes Thema jetzt gewesen. Also ich halte fest, du bist ja auf jeden Fall kein Morgenmensch. Aber müsst ihr denn jetzt jeden Morgen so früh die Kartoffeln laden oder nur jetzt?
Ja, das
du hast ja gestern jetzt irgendwas veröffentlicht mit den Pflanzkartoffeln.
Genau.
Mit den Öffnungszeiten der Fabrik und so, aber
genau. Ja, es hängt halt immer, wir haben ja feste, oder die Fabrik hat ja dann feste Abladetermine, also sprich, wo wenn der LKW halt da sein muss. Und danach müssen wir uns halt eben richten. Und ja, der eine war dann heute Morgen so früh, dann hätten wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube um 6 oder um 8, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hätten wir so früh dann laden müssen, heute Nacht irgendwann. Deswegen haben wir den quasi gestern Abend vorgeladen. Und ja, hier, der hat jetzt, glaube ich, Abladetermin um 12. Das war's dann für heute. Morgen hat der eine dann um 11 Abladetermin, deswegen fangen wir dann morgen nochmal eine Stunde früher an und der andere dann wieder abends, dann irgendwie werden wir den, weiß ich nicht, Mittag, Nachmittag laden, also danach richtet sich das dann halt einfach, ne? Und da haben wir aber noch nicht alle Termine, deswegen, aber mir sind ehrlich gesagt die Abendtermine trotzdem lieber.
Ja, gut.
Wobei heute geht's auch noch. Also ich bin erstaunt. Ich bin heute auch morgen. Also ne, man hat ja, ich habe vom Wochenende noch ein bisschen Schlafmangel und gestern ja auch den ganzen Sonntag geschafft und dann auch abends spät ins Bett. Da dachte ich noch, oh weh, wenn dein Wecker morgen früh klingelt. Heute Morgen ging's noch. Ich bin nur mal auf morgen gespannt. Das kommt ja meistens immer so ein bisschen später. Ja. Ne? Weil dann irgendwann kommt ja dann der Schlag und du denkst, oh, halt gleich um.
Ja, wo du sagst, ihr habt den ganzen Tag geschafft. Wie ist denn bei euch die wir sind heute gar nicht mit dem Wetter angefangen zu reden, sondern wie ist denn, weil ich höre von vielen Landwirten, das ist richtig entspannt, die ist früher, alles schön trocken, man hat irgendwie keinen Druck irgendwie so beim Rübensäen, beim Kartoffelpflanzen, beim Gemüse, Zwiebeln säen etc. Ja. Alles entspannt, wie ist denn die Lage bei euch?
Das ist bei uns auf jeden Fall auch sehr entspannt dieses Jahr, wir haben ja auch die Rüben vorletzte Woche, ja, in der Podcast, also vor 2 Wochen in der Woche, genau, Ende der Woche, aber gesät. Und das war genau richtig auch, weil, ja, das sind unsere schwereren Böden und unten am Rhein, da ist aber auch immer ein paar Grad wärmer, deswegen haben wir das auf jeden Fall auch schon gewagt dann. Ja. Das war nämlich unsere Befürchtung, wenn wir jetzt ein richtig nasses Frühjahr bekommen hätten, dann wäre das spaßig gewesen auf den Böden. Also von daher war es echt perfekt und der Boden hat hat auch echt noch genug Feuchtigkeit, also es hat auch nicht gestaubt.
Ja.
Und ja, und dann haben wir die gesät, Ende der Woche, Donnerstag, Freitag quasi. Und danach hatten wir ja nochmal, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, welcher Tag es war, aber auf jeden Fall kurz danach nochmal 10 Liter Niederschlag tatsächlich. Oh, also und auch so ein richtiger, schöner Landregen. Also es hätte besser wirklich nicht sein können. Und ja, und seitdem ist aber auch dann jetzt wieder trocken, in Anführungszeichen. Also jetzt, die war eigentlich mal Regen gemeldet, jetzt am Wochenende irgendwie heute oder und gestern, aber das ist auch dann immer wieder verschwunden. Es ist zwar bedeckt hier und sehr grau, aber tatsächlich haben wir keinen Tropfen abbekommen. Gestern war es aber auch so windig, da habe ich schon gesagt, das hat richtig gestürmt hier. Da war mir schon klar, dass das keinen Regen gibt. Und ja, an den, ich sag mal, hier oben jetzt bei uns am Betrieb, an den leichteren Standorten, wo wir jetzt auch schon die frühen Kartoffeln, die haben wir am Donnerstag gelegt. Das war auch perfekt, weil es dann ja auch nicht so gestaubt hat, ne? Wenn du hinten auf der Maschine drauf sitzt und die dann alle da einzeln einlegst, die vorgekeimten, dann hatten wir auch schon Jahre, da hast du die Hand vor Augen nicht mehr gesehen, weil es so gestaubt hat. Das war echt angenehm bei Sonnenschein und trotzdem hat es nicht gestaubt. Aber jetzt siehst du schon dann auch gestern nach dem windigen Tag und so, wie dann obendrauf der Boden wieder richtig hell wird, ne? Also dann halt quasi an, es dann trocken zu werden. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Geht, aber ich, wenn man sich so umhört, also es ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ich habe ein Feedback oder Nachrichten bekommen von Leuten, ne, wo die echt sagen, so mir reicht's, wir gehen hier unter, nur Regen. Und dann aber auch wieder, gerade auch, glaube ich, der Osten ist da auch schon wieder sehr betroffen, wo es wohl wieder sehr, sehr trocken auch ist.
Ja, das habe ich auch gehört. Also dort bei uns ist, glaube ich, auch noch genug Wasser vorhanden, aber Richtung Osten wird schon wieder ziemlich trocken, wo man sich nach jedem Regenschauer dann sehnt, der dann irgendwie wieder eigentlich angemeldet ist, aber dann vielleicht und dann doch wieder nicht kommt, wo man dann die Enttäuschung hat. Ja. Naja, ja, ich bin mal gespannt. Also müsst ihr jetzt auch nur noch die Kartoffeln pflanzen, die normalen oder die Industriekartoffeln und die nicht vorgekeimten Speisekartoffeln und dann.
Genau, in Anführungszeichen nur noch, genau. Den Hafer hatten wir auch gesät und ja, jetzt fehlen nur noch die restlichen Speisekartoffeln und die Chipskartoffeln, wobei von den Chipskartoffeln habe ich das Pflanzgut auch noch gar nicht. Also mal gucken, wann es da weitergeht. Aber ich meine, mich erinnert zu haben, dass irgendwie jetzt dann auch ab Mitte der Woche hier Sonnenschein, warm und alles gemeldet ist. Und ich denke, dann werden wir auf jeden Fall auch weitermachen hier.
Ja, die melden jetzt schon wieder 20, bis zu 20 Grad am Woche, bis zum Wochenende.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist wieder richtig gutes Wetter für die wetterfühligen Leute unter uns.
Ja, wirklich. Also wir hatten tatsächlich auch, also hier oben am Betrieb, sage ich ja immer, ist ein bisschen kälter. Aber da hat es echt jetzt auch zwei Nächte nochmal so an den 0 Grad, also so ganz leicht, ne?
Ja.
Dass es so hauchdünn minus 1 Grad noch so ein bisschen dann nachts auch noch gefroren war. Aber ja, ich hoffe dann, dass wir keinen Spätfrost mehr kriegen. So, wir haben auch so nur gesehen, dass um die Eisheilige rum ist auch nochmal Vollmond und das ist auch dann immer so ein bisschen kritisch, ne? Da könnte tatsächlich ja auch nochmal kalt werden. Ich meine, Ostern ist ja auch noch 2 Wochen.
Ja, Mitte.
In 2 Wochen ist die Karwoche, ne?
Ja.
Genau, also da sage ich ja auch immer, ne, bis dahin, man sagt ja auch nicht umsonst bei den Winterreifen O bis O, kann,
ja, genau,
kann auch alles schon noch dabei sein. Schauen wir mal.
Ich wollte auch schon meine Winterreifen wechseln, da hat mein Schwiegervater gesagt, nee, nicht vor Ostern die Winterreifen wechseln, das sollen wir doch nicht machen. Ich so, ja, da kommt doch jetzt, also da habe ich noch gesagt, es gibt doch jetzt keinen Wintereinbruch mehr.
Nee, ich schrei es nicht so laut.
Ja, ich glaube, also ja. Ne, ich sag nichts dazu. Vielleicht jetzt haben wir wieder 20 Grad, übernächste Woche haben wir dann wieder ein Schneechaos oder wie auch immer, ich weiß nicht, dann. Ich habe jetzt auf jeden Fall, meine Winterreifen sind noch drauf.
Naja. Meine auch, aber ich fahre auch nicht viel im Moment, von daher. Auch egal.
Ja, aber wo du gerade sagtest, das hat mich ja wieder sehr begeistert, deine Storys, Carina, zum Thema Solitär 25. Du hast ja gesagt, du war Hafer gesät und Rübenland fertig gemacht. Da hast du ja wieder schön gezeigt, wie man die abkoppelt. Da bin ich ja mal sehr begeistert davon, muss ich sagen. Das ist mir noch positiv wieder aufgefallen.
Ja, ich bin auch einfach.
Dargestellt habe.
Ja, und es ist ja auch, ich habe es extra mal mit Uhrzeiten festgehalten, weil mich nämlich auch ganz viele gefragt haben, ne, wie lange das dauert. Und es ist ja wirklich, gerade wenn du es auch 2-3 Mal gemacht hast, mir hat dann noch ein Follower, der wo die Maschine wohl auch fährt, den Tipp gegeben, dass er sich auf dem Boden immer mit Markierspray die Reifen quasi markiert, dass ne, dass du noch schneller dran fährst. Wir hatten sie jetzt so an einer Bodenfuge quasi entlang also es ist immer ein bisschen angenehmer, wenn du ein bisschen so Orientierungspunkt
hast. Ja, das stimmt.
Aber ansonsten ist das ja wirklich dranfahren, die Schläuche wieder dran, aufhocken und Abfahrt so ungefähr. Also es geht ja wirklich super schnell. Und ja, das hat auch übrigens sehr zu Diskussionen geführt, die Saatbereitung für die, oder zu Fragen vielmehr, warum wir das jetzt mit der Kreiselegge, wie hat einer geschrieben, alles wieder anders dieses Jahr mit der Kreiselegge und nicht mit deinem Lieblingsgespann der Saatbettkombination und dem 615. Ja, und das war einfach den Böden geschuldet. Wie gesagt, das sind die schwereren Böden da und wie sage ich immer so schön, die würde man da wahrscheinlich auseinanderreißen. Jetzt bei den Kartoffeln hatten wir sie ja in den leichten Böden wieder im Einsatz, aber hier war das einfach vernünftig, da mit der Kreiselegge vorzufahren und das hat auch einfach top gelegen da. Also da waren wir auch sehr begeistert wieder. Die Maschine, die macht einfach eine super Arbeit und mit 6 Meter Arbeitsbreite, ne, bist du auch einfach ein bisschen flotter dann.
Ja, ja, und das ist halt auch genau der Punkt, wo die Kreiselegge natürlich ihre Stärken dann ausspielt. Wenn du jetzt gerade schwere Standorte hast, du kriegst das halt in einer Überfahrt, je nach super hingelegt, das Saatbett sozusagen. Du hast da die verschiedenen Einstellungen, die du machen kannst, die Drehzahl der Rotoren, generell die Drehzahl, dann kannst du die Planierschiene ja noch einstellen und du hast eine gute Walze hinten dran wieder für die Rückverfestigung und.
Ja, und das hatte nämlich auch jemand dann festgestellt, so nach dem Motto, ne, ihr jagt da ganz schön Erde dadurch und das war aber auch, also wir haben auch die Planierschiene ganz runter gehabt hinten oder fast ganz unten gehabt hinten und sind auch relativ langsam gefahren, weil ja, man muss der Maschine ja auch trotzdem die Zeit geben zu arbeiten, ne. Also ich meine, dann drüber zu fliegen, dann habe ich außer Sprit verblasen auch nichts gewonnen. Da muss man dann schon halt gucken, wie es am besten ist. Und das haben wir natürlich gemacht dann im Acker auch und da alles eingestellt. Ja, und wenn dann mal alles eingestellt ist, dann läuft es ja wirklich wie geschmiert und von selbst. Und ja, die Frage war da zum Beispiel auch noch, warum wir, was auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher war, warum wir den Hafer nach den Rüben gesät haben. Das war auch einfach dem geschuldet, dass wir da noch auf der Fläche, wo der Hafer hinkommt, noch 2-3 Tage die Sonne drauf scheinen lassen wollten, weil das ist direkt am Waldrand, da war der Boden noch sehr nass. Und dann haben wir uns, haben wir die Rüben ja auch nicht selber gesät. Also ein Kollege hat die gelegt, weil wir da ja auch noch mit dem Thema Einzelkornsämaschinen und Co. dran sind. Und ja, da muss man halt immer auch ein bisschen gucken, ne, wie passt es rein, dass dann eben der Kollege Zeit hat. Für den hat das super gepasst, weil die auch auf ihre Flächen noch nicht kamen. Und dann haben wir das eben zuerst gemacht und haben dann einen Tag später dann, als die Rüben im Boden waren, haben wir dann angekoppelt und haben dann den Hafer gesät. Und dann ging das da auch optimal. War es dann auch trocken genug.
Aber jetzt nochmal mit dem Hafer, ist das denn, ich weiß das jetzt gerade gar nicht, ob du das schon mal, ist das auch Vermehrungshafer oder ist das ganz normal? Müsst ihr da auch den viel rauspflücken dann oder wie geht das beim Hafer?
Beim Hafer ist ja immer das Spannende, der Flughafer, der nicht, also da darf ja nicht ein Flughafer drinstehen, dann ist sofort aberkannt, ja. Aber ich bin mal guter Dinge.
Also da habt ihr dann, macht ihr aber auch dann kein, wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt ihr da jetzt auch nicht, dass ihr irgendwie falsches Saatbett vorher dann macht oder so, damit dann schon mal irgendwas aufläuft oder, ne.
Nee.
Und da war die und da habt ihr dann vorher auch gepflügt oder habt ihr das dann?
Genau, das war auch gepflügt vorher und dann haben wir direkt reingesät. Also nicht direkt im Anschluss.
Ja, aber. Also ihr habt nicht, das war keine Winterfurche, sondern ihr habt dann.
Doch, genau. Die Flächen liegen noch im grünen Gebiet. Und das ist tatsächlich auch gut so, weil das ist ja das, was ich eben gesagt habe, ne, bei den schweren Böden. Also ich weiß nicht, ob ich es riskieren würde, wenn man nicht eine Winterfurche fahren könnte, was bei uns zu dem Zeitpunkt noch gut ging. Wenn du dann nasses Frühjahr hast, dann hättest du halt wirklich verloren da. Also je nachdem, wie nass das. Aber das hat alles, also besser hätte es wirklich, kann mich nur wiederholen, an der Stelle, die sie ja nicht laufen können. Das war echt alles von den Bedingungen tipptopp. Und wenn wir natürlich jetzt nach hinten raus nicht vertrocknen, dann ist das schon alles super so.
Das ist die Hauptsache. Jetzt hast du hast gerade schon einmal mit Feedback wieder gesagt, wir hatten noch vergessen, also Feedback haben wir ja noch gar nicht besprochen, ja. Fällt mir nur gerade ein, Carina. Wir hatten ja letzte Woche die Folge mit Flügen, da bin ich da wieder drauf gekommen. Letzte Woche, wir hatten ja Marisa da vom ZALF, die über den KM-Farming-Flug da gesprochen hat. Wie ich fand, eine sehr interessante Folge, wo gerade mit diesem Hinblick diese Sachen da rauszusuchen, diese alten Versuche, die ja wirklich schon Jahrzehnte alt sind und jetzt vor Jahrzehnten gemacht wurden, wie sich dazu verhält. Da hast du dazu denn noch Feedback oder mit? Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei so einer Folge, die hat wie alle Themen mit Flügen sehr viel Diskussionspotenzial. Wie war es denn da jetzt, Carina? Bestimmt haben sich keine Leute gemeldet, oder?
Natürlich nicht. Tatsächlich. Also ich habe viel Feedback bekommen. Nicht so viel kritisches Feedback, wie ich mit gerechnet hätte. Ich habe ja noch gesagt, ne, so oh weh, wenn es ums Flügen geht. Die Hater waren doch relativ ruhig, sage ich jetzt mal. Also aber viel Feedback, also so ein Austausch, was ich ja immer sehr schätze. Mir hat zum Beispiel auch jemand drauf geschrieben, der Max, schöne Grüße an der Stelle, dass es eine ganz interessante Geschichte ist und hat dann aber so von seiner Erfahrung, dass sie seit seit Jahren die Umstellung auf Fluglos hatten und deswegen 2 Wochen länger mit dem Wasser war halt so ein Austausch, wie es bei denen so ist, aber dass sie natürlich dann auch eine andere Pflanzenschutzstrategie haben, ne, und das ist ja das, was ich immer total gern habe, so dieser Austausch und dieses reflektiert sein, ne, dafür, ne, habe ich vielleicht oder muss ich vielleicht mehr Pflanzenschutz auch ausbringen. Und und dann war aber natürlich auch wieder ein Feedback dabei, mal ganz ehrlich, was für ein Schwachsinn. Und da habe ich dann auch nur zugeschrieben, kannst du das auch begründen und hast du dir die Folge angehört? Und dann daraufhin hat er mir dann auch zurückgeschrieben, dass er sich die Folge nicht angehört hat, aber bräuchte er ja auch gar nicht und bla bla bla. Und das ist halt wieder sowas, ne?
Ja.
Ich finde es halt immer schwierig, wenn man Kritik ausübt, obwohl man gar nicht sich mit der Materie befasst hat, sich die Folge nicht angehört hat, dann hätte man vielleicht auch gehört, dass es eben nicht gerade so eine Modeerscheinung ist, sondern dass es eben auch auf, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, was mich so überrascht hat, ne, so dieses in Anführungszeichen Carbon Farming und so ein bisschen in Anführungszeichen eine Modeerscheinung, gerade so auf dem Teller. Und jetzt haben wir aber ja festgestellt, dass das eben schon seit Jahrzehnten da eben ja ausprobiert wurde und da Forschung dran betrieben wird. Und und da habe ich dann aber auch gar nicht mehr, bin ich gar nicht mehr weiter drauf eingegangen, weil wenn ich eins im Laufe der Jahre gelernt habe, dann nicht mehr mit Leuten zu diskutieren, wo eigentlich gar keine Diskussionsgrundlage besteht, weil der andere sich gar nicht damit befasst, sondern hat seine festgefahrene Meinung und da merkt man das immer auch ganz schnell, ne? Die Meinung ist festgefahren und da änderst du sowieso nichts mehr dran und dann, also das finde ich halt immer nur so schade, weil ich finde das total spannend mit dem Austausch und ich sag ja auch immer, ne, es hat auch mit Sicherheit alles seine Daseinsberechtigung. Ich will das auch, ne? Und das muss ja jeder gucken, wie er meint, aber ich finde, man muss halt auch ein bisschen offen dem Ganzen gegenüber sein und immer dieses Hau den Lukas, finde ich halt schwierig, wenn man sich dann das noch nicht mal anhört. Kann ich auch nicht mitdiskutieren.
Also an der Stelle nochmal der Hinweis an alle, die noch gerne mitdiskutieren möchten, die können sich die Folge gerne nochmal anhören.
Genau.
Und dann auch wirklich diskutieren. Und zumindest die Bereitschaft zeigen zu diskutieren.
Ja.
Weil das ist auch das, was man auf Messen, wie gesagt, hatte ich glaube ich schon in der Folge gesagt, was man da immer so, wenn man dann zu diesem Thema mal diskutiert, ne, sind die Leute da alle ziemlich voreingenommen, wie das denn sein könnte mit Flügen da und dann dadurch CO2 zu speichern, da ist ja die Lehrmeinung ist ja eigentlich eine komplett andere und wenn man dann aber mit den Leuten mal wirklich ernsthaft diskutiert und die sind auch offen für eine Diskussion und offen vielleicht auch mal nochmal drüber nachzudenken, dann merkt man sehr schnell, dass doch da sowas, dass da was anfängt zu rattern im Kopf und die Leute dann sagen, oh ja, das macht vielleicht doch Sinn und vielleicht war ich da ein bisschen zu engstirnig oder hatte da zu sehr meine Scheuklappen auch beim Denken und man hat dann wirklich nochmal so eine andere Sicht oder man sieht dann bei dem anderen, dass so eine andere Perspektive da nochmal eröffnet wurde und das finde ich immer gerade bei dem Thema sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und so soll es ja auch sein irgendwo, weil wie gesagt, ne, wir sind alle nicht allwissend und keiner von uns macht ist fehlerlos und macht in seinem Leben nie Fehler oder, ne? Also, und das ist halt immer das, wo ich sage, diese Ecken da schwarz-weiß, und das muss ich dann, damit muss man sich bekriegen. Also, finde ich halt traurig irgendwie. Aber das ist ja, da haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ist ja irgendwie mittlerweile auch bei anderen Themen, nicht nur, wenn es um den Flug geht.
Ja, und das ist ja auch so ein Phänomen, glaube ich, von Social Media, wo du einfach sehr schnell, sehr einfach so eine Sache da sagen kannst oder einfach Kritik äußern kannst, ohne irgendwie Gefahr laufen zu müssen, dass der andere kontert, weil man halt sich nicht persönlich gegenüber sitzt oder wie auch immer, sondern man, so wie jetzt da, schreibt man einfach irgendwas und lässt das einfach so im Raum stehen. Und das ist ja eigentlich genau der falsche Weg, wie du schon sagst. Naja, auf jeden Fall nach wie vor fand ich eine sehr spannende Folge.
Hast du dann auch Feedback bekommen, jetzt wo du deinen Instagram-Account wieder hast?
Ja, gute Frage, Carina. Natürlich habe ich viele Sachen auch gekriegt, die du gekriegt hast. Die werden ja dann immer, glaube ich, parallel verschickt an unterschiedliche Leute. Ja. Und mir haben erstmal viele auch geschrieben und mir gratuliert, dass ich meinen Instagram-Account wieder habe. Ja, und ansonsten das Gleiche auch, dass sie sehr verwundert waren, dass man da mit sowas dann, oder dass man so an solchen Sachen schon so lange geforscht hat und so. Und das waren so die Punkte, die bei mir dann so eingegangen sind tatsächlich. Also ja, ähnlich wie bei dir auf jeden Fall. Ja, und ansonsten bin ich gerade erstmal wieder dabei, mich hier einzuleben, weil ich hatte nämlich auch letzte Woche Urlaub und dementsprechend ist das ja so wie, dann fängt man montags morgens an, dann hat man erstmal alles hier wieder zu regeln. Aber dann habe ich mir natürlich direkt die Zeit genommen, den Podcast aufzunehmen. Weil ich noch nachher gedacht, ja, eigentlich hätte ich den lieber morgen, dann hätte ich mich heute erstmal wieder einarbeiten können, aber gut. Wir sind ja so spontan und machen das alles möglich, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Dementsprechend, ja, läuft es soweit. Aber weißt du, nochmal was anderes, Carina. Ich hatte nämlich bin ich meine E-Mails durchgegangen und dann habe ich ja, man kriegt ja immer eine Menge Newsletter und so und dann habe ich
Spam-Mails im Moment ganz schlimm bei mir.
Ja, auch tatsächlich das auch, wobei die bei uns relativ gut rausgefiltert werden.
Ich wollte gerade sagen, glaube ich, werden die wahrscheinlich besser gefiltert wie bei mir, aber ich echt jeden Tag, wo ich mir denke, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Aber egal, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie auch vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft habe ich dann so was gekriegt und da kam mir direkt eine Headline, die dann schon da stand, da ging es um Hühner nämlich. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn Carina jetzt gleich mit mir den Podcast aufnimmt, dann kann ich vielleicht ja nochmal ein bisschen mit Wissen glänzen. Jetzt habe ich mal eine Schätzfrage für dich, Carina.
Ach du Liebe.
Und zwar ging es da um die, da ging es um Statistik, wie viele Hühner gehalten werden und so. Und der Eierverbrauch ist ja im Moment, du als alte Hühnerbaronin kennst du ja bestens aus. Im Moment ist ja so eine kleine Eierkrise. Da haben wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen, oder haben wir nach der Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Ja. Und weil jetzt ja Ostern losgeht und alle Leute müssen jetzt ja wieder Eier haben und kaufen Eier und zu färben und nicht zu färben. Und die USA hat ja auch Probleme mit den Eiern, das war ja auch sogar in der Tagesschau, weiß ich nicht warum, das unbedingt, auf jeden Fall. Ja. Deswegen fand ich das Thema ganz interessant. Und vor allen Dingen jetzt gab es eine Pro-Kopf-Verbrauch, ja, wie soll ich sagen, Statistik fürs Jahr 2024. Jetzt, und da war ich ehrlich gesagt verwundert. Was schätzt du, wie viele Eier jeder Einwohner in Deutschland 2024 verbraucht hat?
Ich habe irgendwo auch eine Zahl gelesen, ich müsste aber jetzt lügen, ich kann es nicht mehr sagen, aber es ging auch darum, dass der Eierverbrauch auf jeden Fall gestiegen ist, wieder bei den Verbrauchern, wo wir uns noch gefragt haben, woran liegt's. Ich glaube auch, weil ein bisschen vielleicht das Ei, also früher hieß es ja immer, ne, ist nicht so viel Eier und Cholesterinspiegel und keine Ahnung was, und das ist ja auch mittlerweile widerlegt, also man hört ja sowieso alle zwei Minuten irgendwie was anderes, der eine sagt dies, der andere das, aber dass Eier ja doch tatsächlich relativ gesund sind. In Zahlen kann ich es dir ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr sagen, aber ich würde mal sowas schätzen, im gesamten Jahr.
Ja, genau, 2024.
Ich sag einfach mal sowas wie 250 Eier pro Kopf.
Boah, Carina, du weißt, die Zahl wusstest du vorher. Du hast
ich erinnere mich nur, dass ich gedacht habe, okay, krass, es ist ja fast jeden Tag ein Ei, also in Anführungszeichen. Ne? So, ich meine, wir haben ja 365 Tage, also bis auf 100 Tage, irgendwo so in einem Dreh, ja.
Tatsächlich, so würde ich jetzt mal sagen, 249 Eier. Boah, ey, das hast du aber gut geschätzt, Carina, muss ich sagen, wenn du nicht doch vorher gewusst hast. Aber der Anstieg ist, finde ich, ziemlich krass, weil 2023 waren angeblich nur 239.
Ja.
Wenn man das so sieht, also sonst waren immer so 2021 bis 2023 waren immer 233, 234, 239 und dann jetzt auf einmal 2024 249 Eier. Mhm. Finde ich schon krass. Und der Selbstversorgungsgrad, 70%, wusste ich auch oder? Gar nicht, dass der so, dass wir da, also jetzt liegen wir bei 72%. Ja. Wir kamen dann, dann
in ist Rheinland-Pfalz so, sogar nur 20% bei uns hier.
Ja, ich glaube, das ist auch wie mit den Schweinen und mit, es ist halt auch sehr, ein sehr regionales Thema, glaube ich, von.
Ja, wobei ja, ich, also da hätte ich tatsächlich auch mehr gedacht bei uns, weil wenn ich alleine so bei uns in der Region, wir haben ja auch, also das SWR war ja auch hier, die haben auch eine kleine Reportage gedreht und bei uns ist ja auch ein sehr großer, der andere ist ja, wie erkläre ich das jetzt? Also der hat zum einen selber auch Hühner und Eier, ja, aber der hat auch Landwirte, die für den in Anführungszeichen produzieren und der verpackt
ja,
und
ja,
das ja. Eifelei hier ist sehr beliebt in der Region. Und wenn ich sehe, was allein hier in der Region auch so, das war ja auch eine ganze Zeit lang so, auf einmal hat jeder irgendwie Hühnermobil gehabt oder also hier sind auch ein paar, die tatsächlich nochmal einen großen Stall auch gebaut haben. Also zumindest wenn ja, ich hier so um den Kirchturm gucke. Und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir in Rheinland-Pfalz wirklich nur 20% haben. Das ist ja quasi fast gar nichts an Ei. Also hätte ja, ich tatsächlich mehr geschätzt.
Ja, ja, gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass, also man muss ja, man hat ja immer diesen, man denkt, man bei sich ist ja viel dann, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich dann die großen Eierproduzenten, ich weiß, ich habe jetzt nicht die Statistik hier vorliegen, wie das in, auf Bundesländer aufgeschlüsselt ist, aber ich glaube schon, dass sehr viele Eier, würde ich jetzt einfach mal schätzen, auch in Niedersachsen produziert werden, weil da sowieso die Viehhaltungsdichte deutlich höher ist. Mhm. Und da ja auch viele große Betriebe sind mit Vieh und mit Hühnern, also mit Hähnchen und Putenmast auch. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass da auch
ja, ich weiß, viele also ich Eier, weiß von Rheinland-Pfalz jetzt auch nur durch Zufall, weil ich mich natürlich auch seit einiger Zeit auch stalltechnisch und Co. mit dem Thema ja auch beschäftige. Und ja, dann guckt man natürlich auch, ne, so ein bisschen, macht das jetzt hier Sinn oder nicht und ja, deswegen.
Aber nichtsdestotrotz schon interessant, muss ich sagen. Also auch, dass so ein Huhn hat jetzt dann auch nochmal eine interessante Statistik für die Leute, die sich nicht so mit Hühnern auskennen. 2023 konnte ein Huhn nur 291 Eier legen und jetzt, die haben ihre Leistung nochmal gesteigert, jetzt kann ein Huhn 295 Eier legen. Also ich finde sowas auch immer, ich mag ja eigentlich gerne solche Statistiken, weil ich das auch immer richtig spannend finde.
Ja.
Also so Kleinigkeiten einfach, ne, wo man wo sowas jetzt herkommt, oder das ist wahrscheinlich dann wieder Züchtung oder Züchtung, Futter ja, oder wie auch immer.
Ja, ich habe auch letztens irgendwo eine Schlagzeile gelesen, dass es irgendwann keine braunen Hühner mehr geben wird, weil die Weißen ja viel effizienter sind im Eierlegen, in Anführungszeichen, und ja, keine Ahnung,
was ja, das man hätte alles jetzt, so liest. Das wüsste ich jetzt auch, also das ist, ja, das ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, die wären alle gleich, aber gut, das hört sich jetzt so, da gibt es mit Sicherheit große Unterschiede jetzt für die Leute, die sich auskennen, also ich bin jetzt nicht so der, ich mag auch sehr gerne Eier, ich jetzt auch glaube ich, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall über dem Durchschnitt, was die Eier angeht. Aber ich hätte jetzt, kenne mich da jetzt nicht so gut mit aus. Ist auf jeden Fall interessant, muss ich sagen.
Ja, ist auf jeden Fall witzig, dass du das thematisierst, weil ich habe mich noch gefragt, ob ich es überhaupt hier erzählen soll. Aber das haben wir nämlich gestern auch noch getrieben. Ich habe jetzt meinen ersten kleinen Hühnerstall.
Was heißt, also ich ja, habe jetzt, wenn man jetzt rechne ich mal runter, 245, 49 braucht jeder, dann brauchst du für deinen eigenen Eierbedarf, reicht ja schon fast ein Huhn, Carina, ne?
Ja, das also tatsächlich ist es so, selbst wenn du nur ein Huhn hast, also ein Ei jeden Tag, ne, das sind 7 Eier die Woche, das ist schon fast schwierig, die zu verbrauchen. Also jetzt für mich, ne?
Für ich einen mal, alleine, ja.
Ja, weil selbst, klar, ne, du backst vielleicht mal einen Kuchen oder keine Ahnung, da brauchst du dann mal irgendwie 5, 6 Eier oder ja, so. Aber ansonsten ist ein Ei am Tag für mich schon viel, weil ja, meistens macht man ja doch irgendwie, also ne, wenn es Frühstücksei dann doch mal gibt, dann auch eher so sonntags oder halt am Wochenende,
ja,
sage ich ja immer, ne, wenn ich Zeit habe auf Frühstücken und ja, aber oder was ich auch echt oft und gerne esse, ist mal hier so Stramm Max, das liebe ich ja auch, ne? Ein geiles Brot, einen leckeren Schinken drauf und dann einfach ein Spiegelei drüber.
Ja.
Sowas esse ich zum Beispiel auch gerne mal abends, aber das machst du dir auch nicht jeden Abend, ne? Und wenn du jetzt nur ein Huhn hast und was jeden Tag ein Ei legt, dann das ist schon sportlich, die zu verbrauchen.
Dann hast du immer das Problem, dass du hast dann immer zu viele Eier und wenn du da mal welche brauchst, hast du keine Eier, weil du dann irgendwie die anderen verschenkt hast oder so oder was auch immer damit gemacht hast. Ja. Und du hast jetzt, bin ich dazwischen gegrätscht mit meiner Ein-Huhn-These, aber du hast jetzt auch einen Hühnerstall. Also
den ersten kleinen Stall, wo 50 Hühner reingehen, also ist wie so ein kleines Hühnermobil auch, also ne, so.
Ja.
Mit Sandwichplatten und Co. Und genau, den haben wir gestern abgeholt und da kommen jetzt meine ersten Hühner mal rein, hier so im Garten.
Hast du denn dann die hochleistungsweißen Hühner oder hast du dann braune Hühner?
Beides, ich mag beide.
Ja, das ist doch schön. Dann herzlichen Glückwunsch, dann passt es ja wirklich. Und jetzt für die Zuhörer nochmal, das war jetzt nicht vorher geskriptet oder so.
Ja,
das war jetzt
wirklich
Zufall, dass ich diese Zahl heute Morgen gesehen habe und gedacht habe, das ist vielleicht interessant heute für die Podcast-Folge.
Ja,
Carina, dann hast du jetzt ja bald 50 mal 291, 95 Eier, weil du hast ja ein neues Huhn, das weißt ja schon, dass das 295 Eier legen soll und nicht nur noch mal wie letztes Jahr die alten Hühner, die legen 291 Eier. Ja, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Da kannst du ja viel Eier jetzt essen und Eierlikör machen.
Ja, ich habe ja jetzt einen Thermomix, ne? Ganz schön Eierlikör
sein. Ja, ich freue mich schon auf den ersten Eierlikör aus dem Hause Dünchem, den ich dann bestimmt ja bald zugekommen lassen. Ne?
Magst du Eierlikör?
Ja, doch. Ich habe da lustigerweise, waren wir am Wochenende, war ich auf dem Geburtstag, da hatte ein Arbeitskollege hatte seinen Geburtstag gefeiert und dann waren wir da auch und dann haben wir darüber diskutiert, welche Schnäpse man im Moment so trinkt, weil wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Regionen, sag ich mal, bei uns in der Abteilung. Ne? Der eine wohnt teilweise, wir haben dann auch festgestellt, wir wohnen teilweise 80 bis 90 Kilometer auseinander. Das ist jetzt so anders, als wenn man jetzt hier irgendwie wenn ich jetzt in meinem Dorf arbeiten würde und alle kommen aus einem Umkreis von 10 Kilometer, da hat man ja doch noch relativ ähnliche Trinkkultur. So sag ich mal, da hat man bestimmte Schnäpse sind ja regional immer bekannter. Und ja, manche Schnäpse sind halt überregional, so wie irgendwie Pfefferminzlikör oder so ein Lakritzlikör. Ich weiß nicht, ob es den gibt, bestimmt bei euch auch. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, dann gab es auch Eierlikör. Und dann hat einer gesagt, ja, wer trinkt denn heutzutage noch Eierlikör? Und ich dachte, ich trinke eigentlich immer gerne Eierlikör. Du kannst da zwar nicht so viel von trinken, aber so ein, zwei, drei oder so als Nachtisch, wenn das da irgendwie was, also wie so ein Dessert ist das ja dann sozusagen. Und dann haben wir noch Eierlikör getrunken, ja. Also ich mag das auch gerne. Ich mag den auch gerne selber noch. Also Thermomix auch. Und dann.
Ich glaube aber auch, also wie du gerade sagst, so dieses, wer trinkt denn heute noch Eierlikör? Ich glaube, der Eierlikör hat auch so ein bisschen nochmal seinen, durch den Thermomix so ein bisschen so einen Aufschwung erlebt. Also bei uns gab's, das hört jetzt auch an, aber bei uns gab's eigentlich immer auch Eierlikör. Auch so, ne, Eierlikörkuchen oder
Ich
auch schon mal, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich liebe ja auch Schokoeis und dann einen Schluck Eierlikör drüber. Irgendwie so, wie du schon sagst, als Nachtisch. Ich mochte auch schon immer gerne Eierlikör oder auch im Winter Eierpunsch. Wunsch trinke ich auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt mal. Wie du schon sagst, kannst die Masse nicht von trinken, kann ich auch nicht, aber finde ich schon auch lecker. Aber ich habe auch den Eindruck, so zumindest wenn ich so mit meinen Freundinnen und so das vergleiche, dass es, glaube ich, tatsächlich durch Thermomix dann Aufschwung gab.
Und da muss man doch wirklich sagen, der schmeckt einfach auch aus dem also aus irgendeiner Küchenmaschine oder wie, wenn man den selber macht, schmeckt der auch einfach viel, viel besser als gekaufter. Also finde ich zumindest immer.
Also ich finde selbst gemacht, dass das schmeckt immer besser. Also ich finde auch, da hatten wir jetzt nämlich auch die Rede von, weil mein Freund, die machen ja auch selber Eierlikör und verkaufen den. Und also von den eigenen Eiern auch und so, ne? Und das ist was ganz anderes. Allein, es fängt schon bei der Farbe an. Der ist von der Dotterfarbe einfach viel leckerer. Und ich weiß gar nicht, wo. Das war auch irgendwo im Restaurant, wo war denn das? Weiß gar nicht mehr. Da gab es auch was mit Eierlikör und allein die Farbe und auch der Geschmack und auch die Konsistenz. Also der Industrielle ist ja auch oft viel flüssiger, also zumindest ist bei uns hier so der Feste, da musst du ja manchmal aufpassen, dass du überhaupt noch was aus der Flasche rauskriegst.
Ja, genau.
Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und der schmeckte mir auch gar nicht mehr, der Industrielle.
Ja, und der schmeckt auch dann, also vom Thema ab, aber der Eierlikör, den man dann so macht, der schmeckt ja auch fast, der schmeckt viel mehr nach ein bisschen Vanille. billiger, viel mehr nach Ei und ist dann halt auch, wie du sagst, dickflüssiger. Und der schmeckt halt auch nicht so stark nach Alkohol. Zumindest wenn ich den, wenn wir den machen, dann ist, dann kommt da ja auch irgendwie Korn oder Wodka rein und da rum. Ich weiß ja, je nachdem, was du da gerade für ein Rezept hast. Aber der schmeckt halt nicht so nach dem Alkohol, wie wenn du den gekauften hast. Also der schmeckt halt irgendwie eiiger. Also
ja, grundsätzlich. Das stimmt. Ach stimmt, Thema, ich weiß, wo ich auch welchen gegessen habe, jetzt hier zu Ostern. Ich liebe ja auch die, die Schoko-Eier mit Eierlikör drin. Genau, ja, da habe ich das nämlich gesagt.
Ja, wobei, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also wenn du, na gut, aber ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, Eierlikör hat, glaube ich, wirklich so eine kleine Renaissance jetzt wieder, um das nochmal festzuhalten. Vielleicht kommt da auch der gestiegene Eierverbrauch her, die 10 Eier extra, wenn du jetzt überlegst, so ein Eierlikör. Ich hoffe nicht, dass die Deutschen so viel Eierlikör trinken, dass der Eierverbrauch pro Kopf um 10 Eier gestiegen ist.
Wer weiß.
Ja, das ist doch schön, Carina. Du bist jetzt ja doch unter die vielhaltenden Betriebe gegangen. Ja, das ist doch, jetzt haben wir den kleinen Eierlikör-Ausblick auch nochmal. Aber nichtsdestotrotz, jetzt würde mich mal interessieren, wirklich, da können ja mal die Zuhörer auch nochmal Bezug zu nehmen, ob jetzt das wirklich nur so ein Thema ist bei Carina und mir, dass wir meinen Eierlikör ist wieder im Trend. Oder ob das deutschlandweit ist. Und man kann ja mal eine These aufstellen, warum auf einmal jetzt so viele Eier mehr verbraucht werden. Wobei, das kann ich mir tatsächlich, du hast das ja gerade am Anfang auch gesagt, dieser Ruf des Eis, dass das so gesundheitsschädlich ist, ist ja wirklich widerlegt worden. Das habe ich auch mal irgendwo gehört. Die Leute dadurch wieder irgendwie weniger, ja, wie soll ich, weniger Hemmungen haben, ein Eier zu essen oder ob die, oder ob einfach die Lebensmittelindustrie auch dazu übergegangen ist, bestimmte Sachen einfach, ja, da sind ja auch viele verarbeitete Eier irgendwo drin in irgendwelchen Sachen, in Keksen.
Ja, das ist immer die Frage. Immer. Und das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie viele verarbeitete Eier da dabei sind, weil das ist ja das, was ja auch ständig zur Diskussion führt, ne? Die Eier, die wir einkaufen im Laden, die Frühstückseier und so, das sind ja alles mindestens Bodenhaltungseier, wenn nicht Freiland oder Bio und hast du nicht gesehen. Aber mich würde auch einfach mal interessieren, Nudeln, Backwaren, Teigwaren, alles, wo so Eier drin sind, da würde mich mal interessieren, wie viel Eier da wirklich aus Deutschland drin sind, ne? Weil ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, dass die dann günstiger aus dem Ausland, wo dann teilweise auch wahrscheinlich noch Käfighaltung Co. erlaubt ist. Die Zahlen würden mich auch tatsächlich mal interessieren. Also das werden auch wahrscheinlich mehr sein, als wir denken.
Ja, das kann ich auch. Ja, vor allen Dingen dann ist ja die Frage auch wieder, wie wird das Ei danach als so zur Nudelfabrik zum Beispiel dann hingebracht? Ist das dann nur noch so ein Pulver oder irgendwie so eine Masse, die dann irgendwie, weil die werden ja nicht in der Nudelfabrik da die Eier aufschlagen. Das ist ja
wahrscheinlich nicht.
Und dann, wie wird das wieder gerechnet? Und ja, hast du recht, ja. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Naja.
Das müsste eigentlich auch gekennzeichnet sein, finde ich so. Also ich hatte irgendwas auch, das war jetzt auch zu der Osterzeit, ich glaube bei den Eierlikör-Eiern war es auch, da stand drauf, dass die Eier aus deutscher Bodenhaltung kommen, ne? Und das ist aber ja auch sowas, wo ich ja immer wieder sage, ne, wir kennzeichnen uns mit allem Möglichen zu Tode, aber trotzdem ist es immer noch ein Riesendschungel, dass du nicht weißt, wo es herkommt. Ganz aktuell, meine Mama war auf der Suche nach Ketchup in Glasflaschen, weil wir einfach das lieber mögen, wenn es nicht im Plastik ist und unser Lieblingsketchup, den gibt's anscheinend nicht mehr in dem Laden. Und dann hatte sie einen anderen gekauft, der dann als Bio-Ketchup deklariert war. Es ging jetzt weniger ums Bio, sondern dass er eben auch in der Glasflasche ist und so. Und da haben wir uns das Etikett dann auch da mittags mal angeguckt und dann steht dann da auch wieder drauf, ne, Bio-Ketchup und dann im Kleingedruckten unten Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern, also die Tomaten, ne, wo ich dann auch sage, ja, wie bio sind dann die Tomaten noch, die von was weiß ich woher kommen, ne? Dann steht drauf, ohne Zuckerzusatz. Aber in den Zutaten steht dann zum Beispiel Apfelsaft mit drin. Vielleicht ist da aber Zuckerzusatz drin. Ne? Also es ist ja alles ein Riesendschungel einfach. Und ich finde das halt immer so, ich möchte schon fast sagen lächerlich, wenn auf Etiketten steht, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, mit wenn es um Schokolade geht, dann steht da groß Fairtrade-Schokolade von weiß ich nicht woher. Und hinten mit Sternchen, ganz minimal kleingedruckt, steht dann drin, so nach dem Motto, ne, wenn die Schokolade nicht ausreicht, die Fairtrade-Schokolade, dann ist da eben auch andere mit drin. können, so, wo ich mir dann denke, so, was soll das denn, ne? Dann wird sich da vorne drauf groß geschmückt und ich möchte mal behaupten, dass die meisten Verbraucher sich auch gar nicht so intensiv, also ich glaube manchmal, ja, ne, wir beschäftigen uns ja anders damit, weil wir eben mit Lebensmitteln zu tun haben und dann wird da groß mit irgendwas geworben. Genauso wird bei uns im Moment aktuell hier die ganze Zeit von regionalen Supermärkten mit neuen Kartoffeln aus der Region geworben, wo ich mich dann immer frage, weiß der Einzelhandel es nicht besser oder ist es auch so ein bisschen Kundenfang? Und dann brauche ich mich nicht mehr zu wundern, wenn dann Kunden hier auf den Hof kommen und nach neuen Kartoffeln fragen, wo ich mir immer denke, so, wie kommen die da drauf, ne? Weil wir haben ja jetzt erst die neuen, in Anführungszeichen, gepflanzt und bei uns kommen ja frühestens die neuen auch aus der Pfalz dann irgendwann, ne? Aber eben noch nicht im März, so. Und dann, das ärgert mich halt einfach immer so ein bisschen, weil ich mich auch wirklich frage, oder manchmal meine ich auch, dass der Kunde so ein bisschen bewusst veräppelt wird.
Ja, aber das braucht man sich ja nichts vormachen. Das ist ja, wie du sagst, das sind halt Sachen, ne, um die Leute da in die Märkte zu bringen, die sind ein bisschen provokant, naja, nicht provokant, aber
ja, es ist aber halt so, am Ende des Tages Betrug, wenn man es mal ganz klar sieht.
Ja, wenn man das von der Seite sieht, wahrscheinlich schon, aber die werden sich ja abgesichert haben. Irgendwelche, so wie mit diesen Zutaten dann oder wie auch immer, da wird ja immer irgendwo, wird das ja was erfüllen, das ist ja wie mit dem Honig auch, ne? Dann, da steht ja irgendwie Honig aus deutschen Landen oder so, steht da drauf und dann steht da irgendwie drauf, ja, dann wird der aber irgendwie aufgefüllt mit irgendwelchen Honig da aus Afrika oder so und dann mit regionalen Blüten oder irgendwie sowas steht und dann ist ja, dann kann man ja nachweisen irgendwie, wo das alles herkommt und dann ist ja auch nur, kommt natürlich was aus Deutschland, aber der Großteil kommt halt irgendwo woanders her. Das ist halt, aber.
Und mich würde mal interessieren, inwiefern der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, ne, der in den Laden geht und jetzt nicht mit Lebensmitteln irgendwie zu tun hat und sich damit beschäftigt. Also ich frage mich immer, ob das anderen, also ne, auch dann auffällt, ob die sich damit beschäftigen oder ob die einfach sagen so, hey, super, deutscher Honig, den kaufe ich und lesen das Kleingedruckte gar nicht.
Mit,
ne?
Sicherheit fällt das den meisten nicht auf. Ja. Aber das ist ja genau das Gleiche wie in allen Branchen, ne? Dann heißt es irgendwie mit Holz, ne? Dann hast du irgendwie Holz aus Europa und dann kommt das doch irgendwo wieder nicht aus Europa oder Stahl ist auch ein Thema, hat man jetzt auch wieder in den Medien öfters gehört, wo kommt irgendwo der Stahl her? Ist das deutscher Stahl? Ist das polnischer? Kommt der aus Indien oder aus Amerika? Das gibt's ja in jeder Branche und ich glaube, jede Branche hat natürlich auf sein Produkt eine eigene Sicht als derjenige, der jetzt wie zum Beispiel der Verbraucher, der dann sagt, ja, die Kartoffeln, da sind deutsche Kartoffeln, Frühkartoffeln, ja gut, wenn das da steht, dann wird das schon so sein, ne? Aber du bist ja deutlich kritischer, mit Sicherheit, als die meisten Verbraucher oder die Landwirte an sich, weil die kennen sich halt mit der Materie aus.
Ja, und weil so viele halt so weit weg sind mittlerweile davon, wirklich, ne? Und dann stehen Leute im Hof und sagen dann, ja, hier, ich hätte gerne neue Kartoffeln und du stehst erstmal da und denkst so, ja, bist du deppert? Die gibt's hier doch noch gar nicht, ne? Und denkst so, das muss man doch wissen. Also, ne, du denkst, dass die Leute wissen das, aber nein, sie wissen es nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man dann die Angebotsplättchen da liest, wo es dann ja auch noch angepriesen wird, dann muss ich mich nicht mehr wundern, wo es herkommt.
Ja, und ich bin mir auch, wenn man das jetzt nochmal weiterspielt, bin ich mir auch fast sicher, du könntest auch vielen Leuten einfach die alten andrehen und sagen, das sind neue und die würden dann nicht mal einen Unterschied wissen.
Ja, also, vor allen Dingen, das Lustige ist, ich habe nämlich drauf geachtet dann auch in dem Laden und da liegen wirklich, also die alten Kartoffeln, also es sind regionale Kartoffeln, von einem regionalen Landwirt. Es sind aber Lagerkartoffeln, also in Anführungszeichen alte Kartoffeln, die als Frühkartoffeln aus der Region angepriesen sind. Also, ne, ich weiß jetzt nicht, was ich schlimmer finde, wenn da jetzt Frühkartoffeln aus Ägypten liegen würden, die dann als regional, dann fände ich sie noch schlimmer, aber das ist auch sowas, wo ich mir dann auch denke, so, dann wissen die Leute ja nicht mal, dass das gar keine Frühkartoffeln sind.
Ich bin mir sehr sicher, dass die meisten Leute das nicht wissen, wo der Unterschied ist oder woran man den Unterschied sehen kann.
Ja.
Ja, oder ihr habt einen speziellen Landwirt bei euch in der Region, der schon schalenfeste Frühkartoffeln hat jetzt Ende März.
Nee, vielleicht. Ich kenne den Landwirt und ich weiß, dass es nicht so ist. Er hat es auch nicht im Gewächshaus gezogen.
Ja, genau, vielleicht baut er die auf seiner Fensterbank an in der Küche oder so.
Wer weiß.
Überall im Winter. Ja, nee, aber das ist auch wieder ein spannendes Thema. Haben wir ja schon öfters mal behandelt, diese ganze Lebensmittelkennzeichnung und so. Mhm. Aber man kann sich irgendwie jedes Mal, finde ich, kann man darüber wieder diskutieren.
Ja, ich denke mir halt immer, ne, man kann nur versuchen, das irgendwie aufzuklären dann. Also ich hatte es auch vor ein paar Tagen irgendwann oder vor ein paar Wochen mal in der Story drin, mit den vorgekeimten Kartoffeln, genau, da hatte ich es dann quasi auch mal kurz erklärt und da haben mir dann auch echt ein paar drauf geschrieben, so nach dem Motto, danke, wusste ich gar nicht und so, ne, und dann denke ich mir auch immer, komm, dann hast du wieder ein paar Leute abgeholt, da freue ich mich ja dann immer und was anderes kann man nicht machen, weil ich glaube, gegen diesen LEH, da kommen wir schwer an.
Nee, glaube ich auch nicht. Ah ja, Carina, so, was steht denn noch diese Woche bei dir an, wenn wir jetzt nochmal...
Ja, im Endeffekt ist die Woche voll mit ja, Kartoffeln, ne? Neue rein, alte raus, wie ich immer so schön sage. Also ja, Lager, weiter leer machen, wenn denn noch weitere Termine kommen, die habe ich noch nicht, also bis jetzt nur bis Dienstag. Und dann, wenn das Wetter gilt und Pflanzgut da ist, dann auf jeden Fall auch weiter auf dem Acker. Ansonsten noch Reifenwechsel, das steht auch noch an. Das war auch noch eine richtig schöne Diskussion, Johannes. Da habe ich auch an dich gedacht. Ich wollte eigentlich noch eine Story machen und dich verlinken, aber da hatte ich dann wieder keine Zeit mehr. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf dem 828 wechseln wir die Reifen.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Genau. Und die hab die neuen schon da und hab dann gedacht, komm, ne, wenn es noch einer gebrauchen kann, war ja beim 615 damals auch so, dann brauchst du nicht teuer die Entsorgung zu bezahlen, ja, ja, sondern hat noch einer Spaß damit, sind ja auch gute Reifen und ja, hab die dann online gestellt und mein Postfach ist binnen Sekunden übergelaufen mit den Meinungen, das wurde auch langsam Zeit, bis hin zu, warum, die sind doch noch gut und wir hatten doch auch mal die Rede davon, ne, war das Holland oder was, wo du gesagt hast, wo wir sagen würden, die sind noch gut, da haben die längst die neuen Reifen.
Ja, stimmt.
Genau. Da muss ich so an dich denken, ey, das war auch eine riesen Diskussion wieder, da gehen die Meinungen auch so auseinander, das ist echt witzig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade bei dem Thema. Aber du hast ja geschrieben, was waren das nochmal für eine Reifen, welche Breite haben die, weißt du da zufällig, waren das 710er Reifen?
Ja, 710er hinten, ja.
Weil ich habe noch gedacht, ich weiß noch früher, ich hatte auch, als bei meiner Oma, als ich klein war, hatten wir auch so einen Sandkasten aus einem Treckerreifen. Mhm. Das war natürlich, damals war das ja nur, da gab es ja, war dann irgendwie, weiß ich nicht, was da der aktuelle Trecker war, irgendwie so ein kleiner, da waren auch dementsprechend kleine Reifen, ne, wo man dann als Kleinkind auch gut drin sitzen konnte. Wenn ich mir jetzt vorstelle,
im 710er
Reifen, dann versteckst du das Kind da drin, dann kommt ihr gar nicht mehr raus.
Nee, das hätte ich auch nicht gemacht, also die Hinterreifen auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wie gesagt, die sind auch echt noch super und die können auf jeden Fall noch gefahren wollen. Ich dachte da eher an die Vorderreifen, weil der eine, der ist schon sehr, sehr abgefahren, da ist also quasi nicht mehr viel übrig und oder was wir auch schon hatten, ne, hier eine Schaukel draus gebaut.
Ja, genau.
So runde Schaukeln quasi, sowas kann man ja auch damit machen. Und aber 710er Reifen, da ist das Kind ja weg.
Ja, aber da kannst du jetzt verraten, was damit gemacht wird, weil du hast ja noch so lustige Ideen. Was war das nochmal mit dem
Fitnessstudio? Ja, kennst du das nicht? Es gibt doch auch Videos und so, wo die Leute so Traktorreifen dann da über eine gewisse Strecke stemmen und immer so umwerfen. Wer weiß. Also, aber wie gesagt, wir haben tatsächlich drei Kindergärtnerinnen geschrieben und eine wegen dem Spielplatz. Also es ist nicht so, als wäre da nicht das Interesse da.
Ja.
Aber nee, ich habe die Reifen tatsächlich also verkauft noch an einen Landwirt, der sie noch gebrauchen kann.
Ja, klasse. Das ist doch das Beste.
Ja.
Dann hast du was letzte Preis und
genau, was ist letzte Preis?
Ja, schön, Carina. Dann würde ich sagen, wieder fast eine ganze Stunde Folge erzählt. Oder hast du noch ein Thema, was dir auf der Seele brennt?
Nö, eigentlich, glaube ich, haben wir schon wieder über alles gesprochen. Ich habe noch ein paar Themen, die mir sehr auf der Seele brennen, aber das Fass möchte ich hier nicht aufmachen, weil ich uns nicht die Laune verderben will. Es reicht, wenn ich mich darüber aufregen muss. Vielleicht erzähle ich das irgendwann mal, aber wie sage ich so schön, aus ermittlungstaktischen Gründen kann ich da in der Öffentlichkeit zumindest aktuell noch nicht drüber sprechen. Naja. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, ich möchte mir jetzt nicht mit Behörden und Co. die Laune verderben. Wir können jetzt gut gelaunt weiter in diese Woche starten und motiviert und genau, das versuche ich einfach gerade hinten anzustellen.
Sehr gut. Ja, Carina, dann bedanke ich mich für deine Zeit wieder am Montagmorgen, nachdem du schon fleißig warst. Oder bist ja meistens fleißig schon vorher gewesen, hoffe ich zumindest. Und aber heute ganz besonders. Und ja, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, immer gerne her damit, auch zum Thema Eierlikör natürlich. Und ansonsten, Carina, hast du wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes, auch an dich für diesen Montagmorgen-Plausch mal wieder. Ich freue mich natürlich über alle Zuhörer, die eingeschaltet haben. Und ja, wünsche euch gute 2 Wochen und dann hören wir uns in der K-Woche nochmal wieder. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.